Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am 4. Februar werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet und man weiß, es wird keinen sportlichen Boykott geben, wohl aber einen politischen. Der Grund dafür ist die verheerende Menschenrechtslage, die Unterdrückung und Ausbeutung ethnischer und religiöser Minderheiten, wie etwa in Tibet und in Xinjiang. Immer wieder haben internationale Menschenrechtsorganisationen auf die Lage der muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang hingewiesen. Dort werden sie streng überwacht und schon bei kleineren Vergehen in Umerziehungslager inhaftiert. Zudem sind sie einer zunehmend brutalen Assimilierungskampagne Pekings ausgesetzt. Die Uiguren Mihrigul Tursun kennt das alles. Sie hat hautnah Willkür und Folter miterlebt. Die heute 31-jährige studierte Betriebswirtin, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern in den USA lebt, hat nach ihrer Flucht ihre dramatische Lebensgeschichte erzählt und Andrea Hoffmann, Professorin für investigativen Journalismus an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und Autorin zahlreicher Publikationen, hat ihre Geschichte in dem Buch Ort ohne Wiederkehr, wie ich als Uiguren Chinas Lager überlebte, festgehalten. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Hoffmann.
Guten Morgen, Herr Aktobrak. Freut mich sehr.
Frau Hoffmann, was hat Sie an der Geschichte von Mihrigul Tursun gereizt? Es gibt ja nun bereits mehrere Bücher über Uiguren in Xinjiang, über die Unterdrückung und Ausbeutung dieser muslimischen Minderheit.
Ja, es gibt zwar viele Berichte, in denen allgemein über die Situation gesprochen wird in Xinjiang, aber es gibt kaum Überlebende, die authentisch von dieser Situation berichten können. Und das hat mich an der Geschichte von Mihrigul Tursun so gereizt. Es ist der erste authentische Bericht, wo eine Frau ihre ganze Lebensgeschichte aufrollt und eben auch als Augenzeugin aus drei Lagern berichten kann. Sie ist mittlerweile in den USA in Sicherheit. Das heißt, sie braucht kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Sie kann alles sagen, was sie dort erlebt hat. Und das sind haarsträubende Dinge. Außerdem ist sie eine junge, sehr sympathische Frau, wie du und ich, sage ich mal. Sie hat studiert, sie ist Mutter von drei Kindern, von denen leider nur zwei überlebt haben durch diese Erlebnisse. Und sie ist auf einer persönlichen Ebene sehr sympathisch, sodass ich gleich einen Zugang zu ihr gefunden habe. Und wir haben uns angefreundet. Sie hat sich mir anvertraut, ihr Herz ausgeschüttet. Und das war diese Mischung, die für mich so, so toll war, so unwiderstehlich wirklich beim Schreiben dieses Buches.
Wie haben Sie Mihrigul Tursun kennengelernt?
Ich habe mich an die uigurische Gemeinde gewandt. Ich habe hier in Deutschland auch nach Überlebenden gesucht. Das Problem ist ja meistens, dass die Menschen Angst haben zu reden, selbst wenn sie in Deutschland sind und über ihre Verwandten dort erfahren, wie die Situation ist, dort Informationen haben, können sie nicht offen sprechen, weil sie dann eben die Verwandten, die zurückgeblieben sind, in Gefahr bringen. Es ist leider so, dass China da ganz hart sanktioniert und so eine Art Sippenhaft walten lässt. Das heißt, wenn hier jemand den Mund aufmacht, dann bekommen seine Angehörigen dort Ärger. Und deshalb war es sehr schwierig, das hat Mihrigul so einzigartig gemacht. Der Kontakt lief tatsächlich über eine Aktivistin, Miriban Mehmet, in Deutschland, die mich an Mihrigul vermittelt hat.
Mhm. Frau Hoffmann, wie viele Stunden haben Sie zusammengesessen? Und wie war denn die gemeinsame Zusammenarbeit?
Ja, wir haben sehr, sehr lange miteinander geredet, jeweils mehrere Stunden, aber es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und es war auch sehr anstrengend für Mihrigul, auch für mich, weil wir über Dinge reden mussten, die uns beide aufgewühlt haben. Und Mihrigul war gezwungen, ganz schlimme Sachen zu erinnern. Und deswegen konnten wir das nicht am Stück machen. Wir haben dann immer wieder uns zusammengesetzt. Ich glaube, wir sind insgesamt auf 200 Stunden gekommen. Es zog sich über Monate. Und wir sind in diesem Zeitraum sehr, sehr eng zusammengerückt, emotional. weil es auch für Mirigul sehr, sehr schön war, diese ganzen Erlebnisse teilen zu können. Also diese ganze Zeit, wo sie allein im Lager sich gefühlt hat, jetzt nochmal mit einer anderen Person, beziehungsweise mit zwei, die Übersetzerin Miriban war auch mit dabei, zu teilen und sich dann verstanden zu fühlen von uns.
Michrigul Tursun hat viele Grausamkeiten erlebt. Sie schreiben darüber. Sie war dreimal inhaftiert. Warum eigentlich ist sie politisch aufgefallen?
Ja, das ist das Schlimme. Sie ist überhaupt nicht politisch aufgefallen. Ihr einziges Vergehen war, dass sie sich für ein Auslandsstudium entschlossen hat. Sie ist in Internaten in China erzogen worden, hat dann auch ein College-Studium gemacht in China.
Eigentlich eine
Und
chinesische Musterschülerin, könnte man sagen.
eigentlich eine chinesische Musterschülerin, sehr ambitioniert, sehr schlau. Und wollte dann eben ein Aufbaustudium machen im Ausland und das war in Kairo möglich, also auch aus finanziellen Gründen. Sie wäre auch gerne nach Großbritannien gegangen, aber das hat ihre finanziellen Möglichkeiten überschritten. Und in Kairo hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt, einen Ägypter. Das ist eine ganz rührende Liebesgeschichte. Die beiden haben sich schon im Flugzeug kennengelernt und ineinander verliebt. Wie das so ist. Und dieser Mann ist auch genauso wie Merigul gläubiger Muslim. Das heißt, sie hat sich auch in Ägypten ein Kopftuch aufgesetzt, weil das ihrem Mann bzw. damals noch Verlobten auch gefiel. Sie ist in die Moschee gegangen, um
Das hat
zu
sie aber vorher
beten.
nicht gemacht.
Das hat sie während ihrer Internatszeit in China nicht gemacht. Da gab es auch nicht die Gelegenheit, aber in Ägypten gab es dann eben stärker die Gelegenheit, weil Ägypten ja ein sehr stark islamisch geprägtes Land ist mit 90% Muslimen. Es war außerdem die Zeit des arabischen Frühlings, wo da sehr viel los war. Genau, und das hat China alles beobachtet. Es gibt da auch Fotos von ihr. Und generell ist es so, wenn Uiguren im Ausland waren längere Zeit, sind sie unter so einem Generalverdacht, Kontakte im Ausland zu haben. Und wenn es dann auch noch das muslimische Ausland ist, dann ist es noch schlimmer sozusagen aus chinesischer Sicht, weil sie sich dann diesem Verdacht erwehren müssen, radikale Muslima zu sein. Was Mirigul aber nicht ist, sie ist einfach eine fromme Muslima. Dieses Missverständnis konnte nie ausgeräumt werden. Sie war quasi ständig unter Zugzwang zu beweisen, dass sie einfach an Gott glaubt und nichts weiter. Und auf diese Weise ist sie da in dieses Lagersystem geraten. Sie wurde ganz schlimm verhört, auch gefoltert beim Verhör. Sie wurde in Einzelhaft gesteckt, und sie war unter schlimmsten Bedingungen gefangen mit fast 60 Frauen in einem Raum, Tag und Nacht. Die mussten alles in diesem Raum verrichten, essen, auf Toilette gehen, schlafen, wobei zum Schlafen nicht genug Platz war. Sie mussten also sich nachts abwechseln, wer auf dem Boden sich hinlegen konnte. Ganz, ganz schlimme Zustände, die sie da erdulden musste, für nichts, für kein Vergehen, außer im Ausland studiert zu haben und sich dort in einen Ägypter verliebt zu haben und mit dem drei Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Der Grund, warum sie zurückgekehrt ist in ihre Heimat, war, dass sie ihre 6 Wochen alten Trillinge den Eltern vorstellen wollten, den Großeltern. Und schon am Flughafen Peking wurde ihr Mann dann zurückgeschickt. Und es hieß, dass sie nur allein in ihre Heimat zurückgehen konnte. Und mit der Landung wurden ihr die Kinder dann abgenommen und sie selbst wurde ins Lager gesteckt.
Wie ist sie denn aus dem Lager entkommen?
Das hat sie auch der Hartnäckigkeit ihres Ehemanns zu verdanken. Die Kinder, von denen nur zwei leider überlebt haben, haben auch die ägyptische Staatsbürgerschaft. Und er, nachdem Mirigul da verschwunden ist, er hat ganz lange Zeit dann auch gar nichts mehr von ihr gewusst und gehört. Sie war insgesamt 3 Jahre im Lager. Hat er immer wieder in Ägypten darauf gepocht, dass seine Kinder mit ägyptischer Staatsbürgerschaft zu ihm gehören und dass er ein Recht hat, sie aus China zu holen. Und das wurde ihm irgendwann nach langer, langer Zeit und auch mit erheblichem Druck aus Ägypten, aus dem Außenministerium gestattet. Und dann ist er nach China gereist. Und Mirigul hat ihm wirklich sein Leben zu verdanken, weil er sich geweigert hat, jetzt einfach die Kinder mitzunehmen. Das wäre der chinesische Plan gewesen. Und seine Frau dort zu lassen, die ja die chinesische Staatsbürgerschaft hat. Er hat sich dann wirklich auf die Hinterbeine gestellt und hat gesagt, nee, also ohne sie werdet ihr mich hier nicht los. Und es hat dann wirklich noch wochenlang gedauert, bis sie auch raus konnte. Man hat versucht, ihn zu bestechen. Man hat ihm Geld angeboten, damit er doch endlich mit den Kindern verschwindet und man Mirigul dort lassen kann. Aber er hat sich nicht darauf eingelassen, was ihm wirklich hoch anzurechnen ist.
So kam sie frei.
Ja, so kam sie frei zurück nach Ägypten und dann später in die USA. Dort hat sie auch vor dem amerikanischen Kongress ausgesagt, weil für die amerikanische Politik war das natürlich auch eine wichtige Augenzeugin, die Zeugnis darüber ablegen konnte, was denn eigentlich da im Moment in China passiert. Wie gesagt, sehr einzigartig diese Position, ja.
Eine letzte Frage, Frau Hoffmann, bitte eine kurze Antwort. Die Olympischen Winterspiele stehen an. Es wurde viel über einen Boykott diskutiert. Für China ein Top-Event, eine große Bühne, eine Propagandashow. Wie sehen Sie das?
Ja, also jetzt ist es ein bisschen spät. Es soll ja nächste Woche losgehen, wie Sie bereits in der Anmoderation gesagt haben. Und man kann die Spiele jetzt natürlich auch nicht reinwaschen. Es sind ja solche Vorschläge in der Luft, wie das die Sportler darauf verzichten, Baumwolle zu tragen, damit sie nicht aus den Lagern kommt. Das ist natürlich alles Augenwischerei. Ich finde, dass man generell bei der Vergabe von Olympischen Spielen demnächst mehr darauf achten muss, welchen Ländern man das anbietet. Und da auch eine härtere Auswahl treffen muss, die Kriterien offenlegen muss. Wir hatten diese Diskussion ja schon in Bezug auf Katar und die Fußballspiele dort. Also ich denke, man muss dann nochmal grundsätzlich rangehen, damit sich so etwas nicht wiederholt und einem Land, das derartige Verbrechen erübt, dann noch eine Bühne geboten wird.
Die Welt muss nicht nur davon erfahren, sie muss wissen, wie sich das anfühlt, in so einem Lager eingesperrt zu sein, sagt die junge uigurische Autorin Mirigul Tursun. Und die Co-Autorin Andrea Hoffmann hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Das Buch Ort ohne Wiederkehr hat 288 Seiten und ist im Heine Verlag erschienen. Danke für das Gespräch, Frau Hoffmann.
Vielen Dank.